Staat sind wir. Staat ist nicht irgendwie ein abstraktes Gebilde in unserem Verständnis, sondern besteht aus der Bevölkerung, besteht aus den Institutionen, die das Gemeinschaftsleben attraktiv, sicher, lebenswert machen, aber halt eben auch daraus bestehen, dass jeder seinen Beitrag dazu liefert. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das, was wir für unser Land wiedererlernen müssen, dass das ein echter Mehrwert darstellt und keine Belastung.
Herzlich willkommen beim Podcast von Gesundheitsstadt Berlin, dem Verein und Netzwerk für Berlin und Brandenburg. Wir stellen innovative und interessante Köpfe unseres Gesundheitswesens und ihre Ideen für die Medizin und Versorgung von morgen vor. Daher der Titel Gesundheitsköpfe. Es sind Menschen, die unsere Gesundheitswelt gestalten und verändern. Wer sind die Köpfe? Was sind ihre Konzepte für eine bessere Gesundheit? Unser Gesundheitskopf heute ist Generalstabsarzt Dr. Johannes Backus, Kommandeur des Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr. Herzlich willkommen, Herr Backus.
Vielen Dank, Herr Dr. Dettling. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit dazu beitragen kann, als Gesundheitskopf in die Geschichte einzugehen.
In einem Satz, Herr Backus, wie würden Sie sich vorstellen?
Ja, ich bin 2-Sterne-General im Sanitätsdienst der Bundeswehr, bin verantwortlich für etwa 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Versorgung, für die medizinische Versorgung der Streitkräfte in Frieden, Krise und Krieg zuständig sind und freue mich, dass ich in sehr bewegten Zeiten hier an vorderster Front mit Verantwortung tragen darf.
Frieden, Krise, Krieg. Sie sind 66 geboren, 1966, gehören damit der Generation der sogenannten Babyboomer an. Aufgewachsen sind Sie damit in den Zeiten des sogenannten Kalten Kriegs. In welcher Zeit wachsen heute Kinder und junge Erwachsene auf?
Ja, wenn wir die Zeiten miteinander vergleichen, würde ich sagen, dass der Kalte Krieg berechenbarer war. Er war klarer, er war strukturierter. Man wusste genau, auf welcher Seite man stand und in welche Richtung man zu gucken hatte und woher die Gefahr kam. Wenn Sie heute reinschauen, dann haben wir insbesondere in den letzten 15 Jahren eine Aneinanderreihung von Krisen, Ebola, Corona, Ahrtal, sicherheitspolitische Lagen wie die Krim-Annexion 2014, der Gaza-Konflikt, der Ukraine-Krieg 22, der bis heute andauert, ein instabiles Afrika, einen instabilen Nahen Osten. Ich glaube, dass die Jugend und die Kinder von heute mit einer Vielzahl auch von Medieneinflüssen überflutet werden, die durchaus, wenn man da als Elternteil oder als Erwachsener nicht mit Einfluss nimmt, ein sehr düsteres Bild der Welt zeichnen, was auch Angst machen kann.
Sie haben es erwähnt, Herr Backus, wir erleben gleichzeitig und täglich Cyberattacken, Krieg vor unserer europäischen Haustür, Sabotageakte an Land und auf See sowie Drohnenüberflüge. Lässt sich diese neue Lage auf einen Begriff bringen?
Wir Militärs sprechen von der sogenannten hybriden Bedrohungslage. Eine hybride Bedrohungslage charakterisiert das, was Sie gerade beschrieben haben. Wenn wir die kritischen, krisenhaften, auch militärischen Konflikte der letzten 15, 20 Jahre auswerten, dann haben sie ein sehr gleiches Muster dessen, was passiert. Gesellschaften werden instabilisiert durch Fake News, durch Datenspionage, durch Wirtschaftsspionage, durch Stimmungsmache bis hin zu echter Infiltration von IT-Netzen, von Sicherheitsarchitektur, von Parlamenten, von Wahlen bis hin zu einer totalen Destabilisation der Gesellschaft, die dann in einen Zerfall, in eine kriegerische Auseinandersetzung führen. Wir sind in diesem hybriden Konfliktszenar sicherlich am Anfang. Gleichermaßen müssen wir das sehr ernst nehmen, weil durchaus ernsthafte Einflussnahmen in der kritischen Infrastruktur, bei Krankenhausinfrastruktur, bei großen Rüstungskonzernen, bei großen Industriefirmen an der Tagesordnung mittlerweile sind und wo wir Gegenantworten finden müssen, um unsere Gesellschaft ausreichend zu stabilisieren. Wir wissen auch heutzutage nicht unbedingt, ob alle Nachrichten, die wir abgreifen, das ist eben wichtig, dass das für unsere Jugend vernünftig begleitet wird, weil sie ja nun sehr auf Social Media ausgerichtet ist, dass hier auch eine erhebliche Form von negativer Influence da ist, die adäquat hier wirklich kommentiert und auch erklärt werden muss.
Wie halten Sie dagegen, gegen diese Influenz? Haben Sie selber Social-Media-Aktivitäten in den letzten Jahren unternommen?
Ja, wir haben natürlich entsprechende Aktivitäten, die wirklich im professionellen Bereich der Ob-Info-Arbeit angesiedelt sind. Natürlich eine aktive Informations- und Kommunikations- und Pressearbeit. Wir versuchen selber durch die Bundeswehr, aber auch durch die Dienste hier entsprechende Aufklärungsarbeit zu betreiben, aber auch Gegenspionage im Sinne von aufzuklären, was ist jetzt wahr, was ist falsch und dazu dann entsprechend die Gegendarstellung in den rechtsnormativen Verfahren. Das ist so ein Stück weit das, was man auch sehen muss, dass wir natürlich hier im Frieden der Rechtsnormierung unterliegen. Das wird auch so angewendet, während der Gegner sich nicht unbedingt an diese Gesetzmäßigkeiten hält. Aber ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs und können erkennen, dass wir oftmals im Vorfeld gut aufklären und damit von der Bevölkerung auch Schlimmes abwenden können.
Das große Ziel unserer Zeit ist ja Resilienz. Auch der Koalitionsvertrag der Bundesregierung erwähnt diesen Begriff sehr oft. Ist fast ein Buzzword geworden. Überall begegnet er uns in allen Konstellationen. Für wie resilient Widerstandsfähigkeit auf einer Skala von 0, gar nicht bis 10, sehr, würden Sie unsere Gesellschaft bezeichnen?
Nun, Gesellschaft zeichnet sich durch einen großen Facettenreichtum aus. Jetzt darauf einen Begriff plakativ auf alles zu legen, würde zu kurz gesprungen sein. Ich denke, dass wir sehen müssen, dass wir in unterschiedlichen Themenfeldern unterschiedlich bereits resilient sind. Ich nehme jetzt mal das Thema Sicherheitspolitik. Ich glaube, dass die Bundeswehr bereits sehr früh angefangen hat, aufgrund der Nachrichtengewinnung und Aufklärung und aufgrund der entsprechenden Nachrichtendienste ein sehr klares Lagebild der Sicherheitspolitik mit dem Auswärtigen Amt und den Diensten zu entwerfen und da in diesem Themenfeld durchaus sehr resilient aufgestellt ist, weil sie über ein sehr klares Lagebild verfügen. Es ist nicht in jeder Hinsicht breit kommunikationsfähig, weil hier nun wirklich sicherheitsrelevante Aspekte sind. Wenn wir in ein anderes Themenfeld reinschauen, beispielsweise die Gesundheitsversorgung, die in modernen Gesellschaften eine deutlich andere Rolle spielt als noch im letzten Jahrhundert oder in Jahrhunderten davor, dann ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle einiges zu tun. Wir erkennen, dass wir im Zeitalter der Transformation von Krankenhäusern, von Gesundheitssystemen im ambulanten Bereich, von Pflegeeinrichtungen etc. pp. Sind. Und wenn wir uns beispielsweise das Kriegsschaubild der Ukraine anschauen, dann sehen wir ja, dass der Gegner Russland hier ganz klar auch moralische Kriegsführung betreibt. Was meine ich damit? Er geht ganz gezielt auf kritische Infrastruktur, Generatoren, Stromwerke etc. pp., aber insbesondere auch geht er auf ein Themenfeld ein, nämlich er zerstört Krankenhausstruktur, er zerstört Gesundheitsversorgungsstruktur. Das ist moralisch schon sehr verwerflich, ist im Kriegsvölkerrecht ganz klar geächtet, nichtsdestotrotz tut er das. Das macht was mit den Menschen und entsprechend ist in unserer Debatte derzeit zur Resilienz von Gesundheitssystemen das natürlich eine ganz klare Frage, sind wir dazu ausreichend aufgestellt, sind wir gut geschützt, sind wir schon in hybrider Bedrohungslage gut geschützt? Ich hatte eben ein paar Themenfelder angesprochen. Wie wird es sein, wenn wir tatsächlich in eine kriegerische Auseinandersetzung gezogen werden? Müssen wir jetzt alle Krankenhäuser unterirdisch bauen? Müssen wir Drohnenabwehr auf Krankenhäuser etablieren? Das sind alles Fragen, die derzeit in dieser Themendebatte reinfällt. Ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende der Debatte angekommen und müssen hier einen guten Weg finden, wie man aus ökonomischen, aus Sicherheits-, aber auch aus Funktionalitätsaspekten ein gutes Konzept entwickelt, dass wir sagen können, auch da sind wir ähnlich gut aufgestellt, resilient, wie wir das bereits in der Sicherheitspolitik jetzt sind. Nur mal so aus diesen beiden Perspektiven betrachtet, ist dieser Begriff halt eben nicht ganzheitlich auf eine Gesellschaft zu legen, sondern muss diskriminierend, differenzierend geordnet werden.
Wir Deutschen lieben ja gerne Berichte, Monitoring, wenn wir jetzt Resilienzfaktoren auflisten und anhand derer eine Gesellschaft quasi matchen, auf Ziffern, Prozentzahlen bringen. Die Skala würden Sie trotzdem ablehnen und sagen, also wir sind vielleicht in der Mitte der Resilienzbemühungen unserer Gesellschaft?
Selbst wenn wir es jetzt skalieren würden, ich würde Ihnen jetzt sagen, 8, was würde uns das bringen? Würden wir uns dann sicherer fühlen? Ich glaube nicht. Die Deutschen werden dann zufrieden sein, wenn sie 10 haben. Und wer sagt uns, dass eine 11 nicht besser ist als die 10? Also insofern, ich glaube, die Skalierung bringt uns hier tatsächlich nicht wirklich weiter, sondern es muss uns klar sein, was ganz wesentlich ist in dem Thema Resilienz, ist, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir nicht in einer Situation leben, wo wir uns völlig entspannt nach hinten lehnen und sagen, das Leben wird es schon richten, mir geht's ja gut. sondern wir sind in einer sehr krisenhaften Zeit umgeben. Europa hat vielfältige Herausforderungen in der Wirtschaft, in der Schulpolitik, in der Gesundheitspolitik, aber auch in der Sicherheitspolitik und muss hier geordneten Kurs dafür finden, dass wir ähnlich gut durch die Zeiten kommen, wie wir das seit 1945 als Europäische Union oder auch als Kontinent geschafft haben. Und insofern lassen Sie mich das so beantworten: Resilienz ist eine Form der Anstrengung, die wir jeden Tag aufs Neue abgleichen müssen und jeden Tag gucken müssen, ob wir der Auffassung sind, dass wir alles dafür getan haben, dass wir gesund, dass wir sicher und dass wir zukunftsoptimistisch nach vorne gucken können.
Mit wir meinen Sie uns alle Bürgerinnen, Bürger, Institutionen? Ja.
Also Resilienz oder die Themenfelder, die ich gerade angesprochen habe, sind gesamtgesellschaftlich und gesamtstaatlich zu betrachten. Auch da würde ich dringend davon abraten, es irgendwem zuzuordnen und der hat es dann so zu tun. Da haben wir uns in den letzten 20 Jahren ganz hübsch eingerichtet und haben immer geguckt, wer ist dafür verantwortlich. Das hat so ein bisschen was von Vollkasko-Mentalität. Ich zahle eine gewisse Summe ein und dann wird schon gepasst werden. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir sogar mal die Situation hatten, dass es fast schon so ein bisschen ein Volkssport war, dass wenn man eine Versicherung eingezahlt hat, dass man irgendwann auch einen Mehrwert daraus erfahren hat. So funktioniert das mit der Sicherheit, so funktioniert das mit einer Gesundheitsversorgung nicht, sondern hier ist tatsächlich aktives Zutun tagtäglich von einem jeden an seiner Stelle erforderlich und dann kann es gut funktionieren. Und da brauchen wir so ein bisschen die Mentalitätswende. Ich glaube, insofern ist es ganz gut, dass wir in den letzten 24 Monaten deutlich erkennen, dass das Thema wirklich in die Mitte der Gesellschaft geholt worden ist und hier auch breit debattiert ist. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass wir es derzeit noch unterschiedlich debattieren, weil ansonsten hätten wir schon sehr rasch wieder das Gefühl, es ist ja alles besprochen und alles ist gut. Und das ist es eben noch nicht.
Unsere Länder, Nachbarländer wie Schweden, Finnland sind natürlich kleiner, auch Dänemark, fühlen sich eher bedroht im Fall eines Ernstfalles, eines Angriffskrieges, eines NATO-Bündnisfalles. Ich habe neulich gelesen über das Handbuch des schwedischen Bevölkerungsschutzes, das kennen Sie sicherlich, da ist ja ganz zu Beginn auch ein Szenario beschrieben, sollten Sie morgens das Radio anmachen, den Fernseher anschalten und es wird verkündet, Schweden hat sich ergeben, hat kapituliert. Glauben Sie diesen Nachrichten nicht? Schweden wird sich nicht ergeben, wird nicht kapitulieren. Dieses Szenario auf Deutschland übertragen, wie viele Bundesbürger würden glauben, nicht glauben, wenn in der ARD oder im Deutschlandfunk diese Meldung kommt?
Also ich glaube, um die Frage gut zu beantworten, gucken wir noch mal ein bisschen in die skandinavischen Länder rein, warum sie denn solche Broschüren bringen und warum sie guten Gewissens sagen können, die Schweden, die Finnen, die Dänen, die Norweger würden da reingucken und würden sich tatsächlich dran halten. Die Bedrohungslage dieser Länder ist tatsächlich aufgrund der Nähe zu dem potenziellen Bedroher deutlich eine andere. Das trifft übrigens auch auf die baltischen Staaten zu, die nochmal eine intensivere Bedrohungslage für sich empfinden durch ihre unmittelbare Nähe zu Russland und ihren eigenen Möglichkeiten, sich gegen einen solchen Aggressor potenziell zur Wehr zu setzen. Die Bedrohungslage bringt aber diese skandinavischen oder auch die baltischen Länder nicht dazu, mit einem Angstgefühl tagtäglich durchs Leben zu laufen, sondern sie haben sich ganz klar seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr bewusst darauf vorbereitet. Und insbesondere Finnland und auch Schweden hat sich gerade sehr bewusst zum Beitritt zur NATO erklärt. Und zwar nicht nach dem Motto, wir brauchen jetzt einen starken Bündnispartner, der für uns die Dinge übernimmt, sondern wir treten einem starken Bündnispartner dabei, um ihn noch stärker zu machen, weil wir einiges zu bieten haben. Und da könnten wir uns ordentlich als Beispiel etwas abnehmen, dass wir nicht hysterisch und nicht panisch mit der Situation umgehen müssen, aber wir müssen uns damit klar auseinandersetzen, Fakten setzen und dann auf unsere eigenen Dinge vertrauen. Und wie ich eben eingangs sagte, ja, Teil der hybriden Bedrohungslage sind Fake News. Und dazu zählt halt auch, Ihre Streitkräfte haben kapituliert, Sie waren nicht erfolgreich, lassen Sie es lieber auch sein und freuen Sie sich, dass Sie jetzt unter russischer Fahne oder welcher Fahne auch immer jetzt ein neues Leben haben. Sondern ja, wir besinnen uns auf die eigenen Fähigkeiten und Funktionen und wissen auch, wie das geht. Dazu hat auch das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz eine Broschüre rausgegeben. Auch da sind wir durchaus auf dem richtigen Weg, haben noch einiges nachzulegen. Es tut sich aber einiges. Erinnern Sie sich daran, vor 3 Jahren kam so ein bisschen die Diskussion auf, was müssen wir denn jetzt im Keller haben, damit wir gut auf eine mögliche Krise vorbereitet sind? Das wurde dann als völlig überzogen dargelegt. Wenn wir jetzt reingehen, stehen neben dem Klopapier und dem Mehl mit Sicherheit auch ein paar andere sinnvolle Dinge wie Wasser und wie sonstige Sachen, ein kleiner Generator, vielleicht ein Radio. Es kommt an. Wir setzen uns damit vernünftig auseinander. Unaufgeregt, fachlich begleitet, aber mit der richtigen Zielsetzung. Und ich glaube, genau darauf kommt es an.
Ist das messbar, diese eigene persönliche Bevorratung von Dingen, die Sie angesprochen haben? Gibt es da Erhebungen?
Ich sehe schon, Sie sind ein mathematisch ausgerichteter Mensch hier. Ja, ich weiß nicht, ob das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz bereits schon Erhebungen durchgeführt hat. Sind mir jetzt keine aktuellen Studien bekannt, ob jetzt x Prozent der Bevölkerung denn schon den Empfehlungen folgen. Auch da wiederum, was würde uns diese Erhebung bringen? Würde sie uns sicherer machen? Würde sie dazu führen, dass die Bundesregierung dann jetzt ein Traktat erlassen würde? Es ist ja letzten Endes die individuelle Vorsorge. Wir könnten höchstens für uns feststellen, wir sind noch lange nicht da, wo wir sind. Ich glaube, wichtig ist, dass wir eine Diskussion führen, wo die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen verdeutlicht wird. Und das sind tatsächlich die Sachen, die aus meiner Sicht freiwillig zu leisten sind. Und dann sind wir natürlich bei einem anderen Thema und dann gibt es eben Dinge, wo wir uns über Pflichten unterhalten müssen im Sinne einer Positivausrichtung, dass Pflicht weder schmerzhaft ist noch wehtut, sondern nur halt eben unausweichlich. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir da sind, brauchen wir uns auch keine Gedanken über Erhebungen zu machen, ob jetzt jeder Bundesbürger eine ausreichende Vorsorge getroffen hat. Ja, also diese Erhebungen bin ich nicht so der ganz große Freund von. Gleichermaßen es Dinge gibt, wo es sehr sinnvoll ist, natürlich Studien anzulegen, um epidemiologische oder sonstige Ausführungen zu haben und dann natürlich auch daraus Erkenntnisse zu gewinnen, die dann für die Zukunft in Maßnahmen umzusetzen sind. Darauf basiert ja letzten Endes die gesamte medizinische Versorgung, eine evidenzbasierte Wissenschaft. Aber die anderen Dinge halte ich da für weniger geeignet, dass wir daran skalieren, ob wir richtig aufgestellt sind oder nicht.
Sie haben das Thema Pflichten genannt, Herr Backus. Dazu gehört ja auch das Thema Wehrpflicht, Dienstpflicht. Dänemark beispielsweise hat ja überhaupt keine Probleme. So heißt es, bei Musterungen genug Freiwillige zu bekommen. In Deutschland sieht das anders aus. Ist das auch ein Indikator dafür, dass die Bevölkerung zum Teil noch nicht mitgeht, beziehungsweise sagt, wie Sie sagen, ja, dafür sind andere zuständig, dafür haben wir eine Berufsarmee und dafür haben wir den Staat. Sollen nochmal die anderen für Sicherheit und Verteidigung sorgen?
Also die Erkenntnisse des Verteidigungsministeriums zum Thema, gewinnen wir gerade ausreichend Freiwillige, sind da andere, als Sie es gerade gesagt haben. Also im Moment sieht die Maßnahme sehr wohl so aus, und zwar sowohl im Bereich von wehrpflichtigen Gewinnung als auch von Reservistenarbeit. Wir haben also einen hohen Zulauf von ehemals Wehrpflichtigen, die in Anführungszeichen in die Jahre gekommen sind, also durchaus die Babyboomer plus die auslaufenden Babyboomer und die danach kommenden, also aus der 70er-Jahre-Generation, die für sich eine hohe Verantwortung für diese Gesellschaft empfinden und dies auch in Maßnahmen im Sinne von Reaktivierung eines Reservistendaseins oder eben an verantwortlicher Stelle bei Hilfsorganisationen Aufgabe und Verantwortung zu übernehmen. Insofern nein, ich glaube nicht, dass wir ein Problem mit der Freiwilligengewinnung haben. Die Frage, die sich stellt, ist, reicht das aus, um eine Gesamtresilienz in ausreichendem und durchhaltefähigem Maßstab zu gewinnen? Oder ist eine Gesellschaft sehr wohl darauf angewiesen, durchaus auch eine breite Verpflichtung in jeden Teil der Gesellschaft zu tragen, um eben genau die Verantwortung auf allen Schultern zu haben und nicht nur auf denen, die für sich eine Verantwortung identifizieren und eine Freiwilligkeit erkannt haben? Und da bin ich persönlich der Auffassung, dass Letzteres tragfähiger ist, weil sehr viele Gewinne in unterschiedlicher Form zu erwarten sind. Das heißt, ich bringe durch einen gemeinschaftlichen Dienst, der in unterschiedlichen Sparten, nicht nur der Wehrpflicht, sondern eben auch des Gesundheitswesens, aber auch technisches Hilfswerks beispielsweise. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wo man Verantwortung für dieses Land übernehmen kann und wo man mit unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in Kontakt kommt, für sich als junger Mensch, aber auch als lebensälterer Mensch tagtäglich Erfahrungen generieren kann, die das eigene Leben bereichern. Deswegen halte ich persönlich eine Weiterführung der Debatte und ein Ausfächern und auch durchaus Maßnahmen, die dazu geeignet sind, dann einvernehmlich im Parlament ein Grundgesetz in eine Richtung zu entwickeln, dass das möglich macht. Das ist ja die große Debatte, die oftmals geführt wird, womit aus meinem Verständnis heraus die Debatte zu früh abgebrochen wird, dass das Grundgesetz es nicht hergibt. Ja, das ist richtig. Aber auch das kann man einer Zeit, die sich weiterentwickelt hat, einer Generation anpassen. Insofern ja, das auf breitere Schultern bringen, auf Dauer, halte ich für die noch bessere Variante, als was jetzt im Moment erreicht ist.
Ich höre da so leichte Sympathie für die Forderung des Bundespräsidenten aus dem Jahr 24 heraus. Er hat sich ja für einen generationenübergreifenden Dienstjahr, Dienstpflicht ausgesprochen. Also alle Generationen, Frauen, Männer, egal wo.
Wir hatten auf dem Tag der Hochschulmedizin unter anderem auf der Podiumsdiskussion auch eine Fragestellung, wie man denn jetzt der Jugend beibringt, dass sie jetzt besonders in der Verantwortung ist. Ich glaube nicht, dass die Debatte da in die richtige Richtung gelenkt ist, sondern auch die Jugend muss ihren Beitrag leisten. Es ist, wie Sie sagen, eine generationsübergreifend, altersübergreifend, berufsübergreifend, spartenübergreifend, interessenübergreifende Aufgabe, weil Staat sind wir. Staat ist nicht irgendwie ein abstraktes Gebilde in unserem Verständnis, sondern besteht aus der Bevölkerung, besteht aus den Institutionen, die das Gemeinschaftsleben attraktiv, sicher, lebenswert machen, aber halt eben auch daraus bestehen, dass jeder seinen Beitrag dazu liefert. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das, was wir für unser Land wiedererlernen müssen, dass das ein echter Mehrwert darstellt und keine Belastung.
Es gibt dafür den Begriff der Gesamtverteidigung, Englisch ein bisschen martialisch vielleicht, Total Defense. Ein Begriff eher neueren Datums, zumindest in der öffentlichen Debatte. Wenn man jetzt die Bürgerinnen und Bürger fragt, Forsa, wer auch immer, könnt ihr was damit anfangen? Würde ich jetzt vermuten, sehr, sehr wenige. Das zeigt aber das Ziel letztendlich oder den Anspruch. Es geht um alle Bereiche der Gesellschaft, die gesamtverteidigungsfähig werden sollen können. Und dafür braucht es dann auch gemeinsame Übungen, gemeinsame Anstrengungen, angefangen von den Schulen bis hin in die Betriebe. Da sind wir beim Thema Operationsplan.
Wie ich schon ausführte, ich glaube, es geht um mehr als nur um Wehrpflicht, nur um Verteidigung. Das ist ein wichtiges Thema. Bei der Pandemie haben wir uns also insofern auch verteidigt, nur gegen einen anderen Feind. Das war dann ein Virusfeind. Das Ahrtal war der Feind, die Natur, die mit übermächtiger Kraft ganze Lebensgrundlagen zerstört hat, immerhin fast 200 Menschen getötet hat, wo auch ganz viele Dinge waren. Also insofern, ja, martialisch Total Defense. Im Moment im Schwerpunkt ist natürlich eine gewisse Wiedererlangung von Verteidigungsfähigkeit, die darauf basiert, dass man sich erfolgreich verteidigen kann, was einen Gegner dazu bringt, abgeschreckt zu werden, überhaupt den Krieg zu beginnen. Das ist eigentlich das Ziel von unserer derzeitigen Aktion oder Aktivität Kriegstüchtigkeit. Ich glaube, es geht aber eben in dieser Gesellschaft derzeit um mehr, nämlich tatsächlich resilient gegenüber Krisen. Und Krisen haben unterschiedliche Facetten. Können natürliche oder Naturkatastrophenkrisen sein, können biologische Krisen sein, es können industrialisierte Krisen sein, beispielsweise, gut, wir haben nicht mehr ganz so viele Atomkraftwerke, nichtsdestotrotz haben wir relativ viele in der nahen Umgebung der deutschen Grenze, die durchaus auch solche Szenarien hervorrufen können. Das ist nie ganz auszuschließen, aber es können natürlich auch von Menschen gemachte Katastrophen im Sinne von Kriegen sein, auf die wir dann als Gesellschaft vorbereitet sein müssen. Und deswegen kann man sich nicht hinstellen und irgendetwas ausblenden, weil es most likely ist, sondern wir müssen die Dinge nüchtern bis zu Ende analysieren. Dann sind die Lagebeurteilungen abgeschlossen und dann kann man Möglichkeiten des Handelns identifizieren. Ganz klassisches militärisches Vorgehen, um sich auf entsprechend derartige Szenarien vorzubereiten. Und ja, insofern wäre tatsächlich Total Defense im Sinne von Kriegstüchtigkeit ausschließlich aus militärischen Aspekten zu kurz gesprungen.
Zur Krisenresilienz gehören auch funktionierende Krankenhäuser. In der aktuellen Debatte um die Krankenhausreform spielt unser Thema, das Thema Resilienz, bislang kaum eine Rolle. Die Bundesgesundheitsministerin hat jetzt für die Ertüchtigung im Cyberbereich 2 Milliarden Euro angekündigt, wann auch immer die kommen werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert mindestens 3 Milliarden Euro für die Ertüchtigung krisenresilienter Krankenhäuser. Wie sehen Sie die Debatte? Wie resilient sind unsere Krankenhäuser? Welche Krankenhäuser müssen überhaupt resilient sein? Wir haben ja über 1200 in Deutschland.
Die Frage kann man, glaube ich, ganz gut dahin beantworten, wie wollen wir die Krankenhauslandschaft zukunftsfähig machen? Das ist ganz eng natürlich mit der Situation verknüpft. Ist unsere Krankenhauslandschaft zukunftsfähig? Bleibt es bei der Ausrichtung des deutschen Gesundheitssystems? Wir alle kennen die Studienlagen, wir alle kennen die Auswertungen, dass es nirgendwo mehr Krankenhausbetten im Vergleich zur Populationsdichte gibt und gleichzeitig die Gesundheitsausgaben in schwindelerregende Höhen steigen, unsere Lebenserwartung aber irgendwie nicht. Und unsere Versorgungseffizienz ist auch nicht wirklich besser geworden. Ich will jetzt nicht sagen schlechter, aber sie ist zumindest mal nicht besser geworden. Und insofern ist durchaus die Fragestellung berechtigt, ist das, wie wir es seit 20, 30, 40 Jahren kennen, noch der richtige Weg oder müssen wir Hand anlegen? Und ich glaube, das müssen wir vor dem Hintergrund bringen, wie verändert sich medizinische Versorgungslandschaft? Und da ist das Thema Ambulantisierung ein ganz großes Thema und wir können sehr viele Dinge heutzutage völlig besser, einfacher machen und trotzdem mit einer guten Medizinleistung verbringen. Ich bringe mal das Beispiel eines in Anführungszeichen banalen Herzinfarktpatienten, der heutzutage mit der richtigen Versorgungsmedizin, mit der richtigen Spezialisierung relativ kurzen Krankenhausaufenthalt hat und trotzdem ein deutlich besseres Outcome hat als noch vor 20 Jahren. Und insofern sind da Aktivitäten zu entfalten, die Krankenhauslandschaft auf diese Dinge auszurichten. Und dann müssen Aspekte betrachtet werden, dass ich geografische Besonderheiten berücksichtige. Das heißt, wir können das nicht holzschnittsartig drüberlegen und sagen, okay, wir haben so und so viele Krankenhäuser, das sind Proports zu viele und jetzt streichen wir die mal. Das wäre eben auch nicht differenziert genug, sondern wir müssen wirklich gucken, in welcher Versorgungsstruktur. Und das ist dann schon auch sehr stark auch in Länderhoheit. Deswegen ist es auch gut und deswegen ist auch die Gesundheitsministerin gut beraten, das hat sie auch gemacht, hier mit den Ländern in den Austausch zu kommen. Wo sind welche Bedürfnisse? Wo ist eher flächenbezogen dann auch ein querschnittliches Krankenhaus erforderlich? Wo brauchen wir hyperspezialisierte Bereiche? Und dann können wir davon reden, dann haben wir den Krankenhaussektor zukunftsfähig und auch in gewisser Weise resilient aufgebaut. Das erfordert eben aber auch, dass der ambulante Versorgungssektor entsprechend so aufwachsen muss, dass er die Aufgaben, die wir in Deutschland bisher eher klinisch gelöst haben, dann auch eben im ambulanten Sektor lösen. Und dann müssen wir eben schauen, wie gehen wir mit der Altersversorgungsthematik um, wo im Bereich der Pflege, der Altenpflege, der Überwachungspflege entsprechend der dritte Schenkel gebaut wird und der vierte, der eine große Rolle spielt, rehabilitative Fähigkeiten. Und da ist eine Menge an Arbeit. Das jetzt in Gelder zu bemessen, würde deutlich meine Kompetenzen und auch meine Erkenntnisse übersteigen. Ich glaube auch nicht, dass das Entscheidende ist, sondern dass wir uns wirklich dieser Fragestellung bringen, wo brauchen wir in welchem Bundesland aufgrund der Besonderheiten, welche Krankenhausinfrastrukturen müssen dann daran arbeiten, dass der Beruf für die Menschen interessant ist, weil wir können noch so tolle Krankenhäuser bauen. Wir brauchen die Menschen, die darin gewillt sind zu arbeiten. Die müssen wir halten. Wir müssen den Beruf der Pflege, der Gesundheitsfachberufe, der ärztlichen, der nichtärztlichen Aspekte interessant machen. Dann sind wir auch in der Lage, gute, resiliente Gesundheitsstrukturen zu schaffen, die die verschiedenen Sektoren unseres Gesundheitswesens dann auch ausfüllen.
Das Lied der Kritiker der Reform, der Gegner der Krankenhausreform, wir brauchen eigentlich mehr Betten, als wir aktuell haben, um uns auf Bedrohungslagen vorzubereiten, singen Sie nicht?
Ich glaube, dass die Medizin von heute und von morgen nicht bettengetriggert ist, sondern sie ist, wie ich gerade schon versucht habe auszuführen, erstens vom Gesundheitsfachpersonal abhängig ist, zweitens natürlich dann auch vom Aufkommen der Patienten, die ein Bett unbedingt zwingend nötig haben. Und das wird eine Diskussion auch auslösen, die ich auch für richtig halte. Was müssen wir in einer klinischen Versorgungssituation zwingend versorgen und was können wir auch alternativ mit genau dem gleichen guten Ergebnis, und darauf kommt es ja letzten Endes an, dass wir ein gutes medizinisches Ergebnis erzielen, mit einem vertretbaren und auch leistbaren Ressourcenaufwand. Und ja, Sie zielen mit Ihrer Frage daraufhin ab, wenn wir in eine kriegerische Auseinandersetzung kommen, dann haben wir ja zusätzliche Patienten, die in entsprechenden Einrichtungen dann versorgt werden müssen. Deswegen müssen wir Vorhaltestrukturen schaffen. Kunst der Planung derzeit ist, zwischen Resilienz und Effizienz einen guten Weg zu finden, weil die beiden sind antagonistische Spieler in dem gesamten System. Ich kann ein System sehr effizient ausgestalten, dann läuft das, solange nichts passiert, hervorragend. In dem Moment, wo ein Faktor zum Tragen kommt, der in der Planung nicht berücksichtigt worden ist, ist das noch so schöne effiziente System plötzlich nicht mehr effektiv. Wenn Sie etwas maximal resilient aufbauen, dann ist das aus ökonomischen Gesichtspunkten nicht sehr schlau und nicht sehr zweckmäßig und muss von irgendwem bezahlt werden, der dafür dann aufkommen muss. Wenn wir unser Gesundheitssystem heute angucken, dann haben wir festgestellt, selbst in der Corona-Pandemie, dass wir immer noch Reserven hatten, die sicherlich manchmal nah an die Grenze gekommen sind. Sie ist aber nie überschritten worden, sondern wir haben Möglichkeiten gehabt, das zu mitigieren. Wir wissen aus Erhebungen, dass wir etwa 30% der Krankenhausbetten aktuell nicht ausgelastet haben. Es kommt also darauf an, welche Betten, auch da wieder, wir müssen genau schauen, was wir tun, wo wir etwas abbauen, wo wir etwas konzentrieren. Und insofern, die Resilienz betrifft alle Häuser, aber in unterschiedlichem Maße und ist eine Zweckfrage, eine Zielbildungsfrage. Was möchte ich mit welchem Baustein des Gesundheitssystems erreichen? Und daraufhin muss es ausgerichtet werden. Das ist aber völlig normale gesundheitsökonomische Planung.
Üben, üben, üben heißt ja die Devise aktuell. Es gab im November die Übung Quadriga. Gibt es erste Lehren aus Ihrer Sicht für die Zusammenarbeit mit Bund, Ländern, Landkreisen, Kommunen und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz?
Das war eine Quadriga-Übung, wo auch medizinische Aspekte auf See mit eingebunden waren. Das war die oben im Ostseebereich, wo auch das MERZ, also das Marineeinsatzrettungszentrum See, einen Teil gestaltet hat, aber die klassische, die wir als Sanitätsdienst als Medical Quadriga bezeichnen, die kommt jetzt im März. Was wir jetzt unlängst gemacht hatten, ist eine Übung zwischen 5 berufsgenossenschaftlichen Kliniken und 2 Bundeswehrkrankenhäusern, wo wir das, was wir dann bei der Quadriga im März in einem größeren Maßstab nochmal beüben wollen, tatsächlich mal haben anlaufen lassen. Das heißt, ein Konzept, wo die Situation kriegerische Auseinandersetzung in einem Bündnisverteidigungsszenar dazu führt, dass wir Soldaten jenseits der Landesgrenzen stehen haben, die in Kämpfe verwickelt sind, entsprechende Verwundete anfallen, die dann in das deutsche Gesundheitssystem eingesteuert werden müssen. Dazu gibt es ein sogenanntes Cluster-Hub-Konzept, wo entsprechend die Bundesrepublik Deutschland in bestimmte Regionen streng nach den föderalen Grenzen der Länder auch ausgerichtet ist und wo zusätzliche Strukturen das bestehende Gesundheitssystem verstärken und dann mit dieser Aufgabe befasst werden. Das wollen wir bei der Medical Quadriga jetzt nochmal intensiver beüben, nämlich durch nicht nur sogenannte Tabletop-Exercises, also durch Planrahmenübungen oder Stabsrahmenübungen, sondern tatsächlich mit Übverletzten, die in einem Szenar anfallen, was sehr realistisch ist, nämlich wir werden in Litauen eine Behandlungseinrichtung aufbauen, werden da Übverletzte einsteuern, dann muss die Behandlungseinrichtung mit diesen Übverletzten klarkommen. Das heißt, die Präklinik wird beübt, die klinische Versorgung wird beübt in einem Land außerhalb Deutschlands und dann werden die Patienten transportbereit gemacht, werden nach Deutschland geflogen und werden dann hier über ein sogenanntes Hub-System in unterschiedliche Kliniken, die dafür vorgesehen sind, dann auch eingesteuert, um dann eben dieses Versorgungsmuster zu testen. Und das dient eben auch der Resilienzsteigerung, dass wir tatsächlich Überlegungen, Planungen dann in echte Übungen ummünzen. Und das wird auch in regelmäßigen Situationen dann wiederkommen. Und im Moment sind wir in der Phase, wo wir die Konzepte, die wir jetzt über die letzten, ich sag mal, 2 Jahre entwickelt haben, dann zunehmend dem Stresstest unterziehen.
Gibt es da schon Überlegungen, Ideen, wie sich Personal, auch Patientenströme strategisch, auch digital unterstützt, am besten steuern lassen?
Naja, das müssen wir sogar so machen, weil auch das hat die Corona-Pandemie herausgebracht, dass das sogenannte digitale Lagebild und insbesondere ein Gesundheitslagebild von ganz besonderer Bedeutung ist. Und hier kann die digitale Welt in Form von Softwarepaketen, aber vor allen Dingen auch von künstlicher Intelligenz enorm hilfreich sein, nämlich derartige Führungs- und Steuerungsprozesse maximal positiv zu unterstützen. Am Beispiel, ich kann für eine bestimmte Region die Anzahl an freien Betten erfassen, die ich über sogenannte Dashboards dann abrufen kann. Und zwar nicht nur hinsichtlich welche Betten, also was die Anzahl, die reine Quantität, sondern auch welche Qualität an Betten habe ich. Wie viel Intensiv, wie viel High Care, Low Care, wie viel in den Low Cares, in welchen Fachbereichen. Das ist alles derzeit im Werden und sukzessive auch abgreifbar, was natürlich dann auch hinterher für die Friedensversorgung von großem Vorteil ist, weil wir das natürlich auch dafür nutzen können.
Voraussetzung für ein widerstandsfähiges, vernetztes Gesundheitswesen ist auch ein Gesundheitslagebild des Bundes. Wo stehen wir aktuell beim Lagebild?
Da müssten Sie jetzt den Vertreter des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz mit seinem gemeinsamen Lagezentrum fragen. Der Herr Tiesler und sein Team werden Ihnen da viel dezidierter noch Auskunft geben können. Ich glaube aber auch da sind die Ankerbrücken und die Austausche gut gelaufen. Wir stehen natürlich mit den Kameraden hier auch im Austausch. gibt Spezialisten wie Professor Lechleutner oder auch andere, die sich ja mit der Thematik nicht erst seit Corona, sondern auch schon davor beschäftigt haben. Und mit der zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitswesen wachsen auch diese Dinge auf. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir die Iterationsschritte zwischen den entsprechenden Bundesressorts und den Bundesländern in ein gutes bund-länderübergreifenden Austausch bringen, der dann hinterher auch zu einem tragfähigen Konzept führt. Also auch da bin ich guter Dinge. Das ist noch nicht alles fertig. Ich glaube aber, wenn wir, und das haben wir bei der Corona-Pandemie gezeigt, wenn wir in eine Situation kämen, wo von jetzt auf gleich die Situation ernst wird im Sinne von, wir müssen jetzt sofort handeln, damit wir die Dinge tun, werden wir auch die durchaus rechtskonforme Standardisierungsfreude in unserem Land überkommen und dann in zielgerichtete, schnelle Maßnahmen umsetzen.
Zum Thema Bund-Länder-Koordination gehört ja auch das Gesetz Gesundheitssicherstellung. Ist gerade im Vorstadium eines Entwurfs, heißt es. Die Arbeitsgruppen haben getagt. Der Entwurf wird hoffentlich im Frühjahr, Frühsommer, zumindest im Laufe des Jahres 26, in dem wir uns ja befinden, kommen. Was sind Ihre Erwartungen an das Gesetz?
Nun, wir haben bereits in der Vorgängerlegislatur als Geschäftsbereich BMVG die Forderung nach einem Gesundheitssicherstellungsgesetz eingebracht. Konkreterweise die Spezialisten in einem engen Austausch mit Frau Dr. Ramirez vom Bundesgesundheitsministerium, die hier verantwortlich die 7 Arbeitsgruppen für das GESIG, abgekürzt Gesundheitssicherstellungsgesetz, leitet. Wir haben das damals eingebracht, weil wir gesehen haben, es bedarf einer normativen Gesetzgebung für Gesundheitsversorgung in Krise und Krieg. Wir haben natürlich Gesetzgebungsverfahren derzeit, Katastrophensicherstellungsgesetz etc. pp., sodass wir schon eine Handlungsfähigkeit haben, aber es bedarf weiterer Dinge. Und für andere Themenbereiche ist derzeitig Vorsorge und Sicherstellung gemacht. Nun, in der letzten Legislatur sind schon einige bahnbrechende Arbeiten geleistet worden. Die neue Legislatur hat das sehr rasch aufgenommen. Ja, das ist auch mein Sachstand, dass hier mit einem weiterführenden Entwurf der 7 Arbeitsgruppen in 26 zu rechnen ist. Und das Bundesgesundheitsministerium hat sich vorgenommen, dass es in seiner Legislatur idealerweise zu einem Gesetzgebungsverfahren kommt. Ich glaube, auch da ist es nicht ganz so wichtig, ob das dann tatsächlich auch skalierbar, messbar erreicht wird, sondern dass wir, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir an dem Thema Gesundheitssicherstellungsgesetz, aber es ist der dritte Anlauf im Laufe der Bundesrepublik Deutschland, sondern dass, und da bin ich guter Dinge, alle erkannt haben, dass die Notwendigkeit besteht, es diesmal tatsächlich bis zu einem Gesetz zu bringen. Und insofern, ob es dann in dieser Legislatur schon passt oder ob dann eine darüber hinausgehende braucht, um den Gesetzesabschluss dann durchzubringen. Das ist nicht das Entscheidende, sondern die Wichtigkeit ist, es ist ressortübergreifend erkannt worden, wir haben einen Bedarf daran. Und mein Kommando ist in allen 7 Arbeitsgruppen mit Spezialisten vertreten und ich bin mit dem Fortschritt der Arbeiten durchaus sehr einverstanden.
Zu einer resilienten Gesundheitsversorgung gehört auch die Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten. Bislang hieß das Prinzip billig um jeden Preis, etwas zugespitzt formuliert vielleicht. Welches Prinzip muss jetzt gelten in Zukunft?
Durchhaltefähigkeit. Also der deutsche Standort war ja mal Weltapotheke. Also hier sind ja sehr viele Dinge erfunden worden, produziert worden etc. pp., bis dann über einen längeren Zeitraum von mehr als 10 Jahren plus viele Dinge hier als Produktstätte ins Ausland verlagert worden sind, weil es tatsächlich dort günstiger zu produzieren ist, durchhaltefähiger und so weiter und so fort. Auch hier war die Corona-Pandemie durchaus sehr lehrreich, allerdings auch schon Friedenszeiten, wo wir gesehen haben, dass es immer mal wieder zu Engpässen kommt, die dazu angeregt haben, hier drüber nachzudenken, ob Europa nicht selber wieder Produktionsstätten braucht, die nicht von sicherheitspolitischen Lagen dann abhängig sind. Die Kernherstellungsbetriebsstätten der Welt sind mittlerweile in Indien und in China oder in anderen BRICS-Staaten. Und haben eben in der Corona-Pandemie die mangelnde Verlässlichkeit an der einen oder anderen Stelle schon hervorgebracht, weswegen das Europäische Parlament sich ja diesem Thema auch sehr widmet. Ich glaube, das kann ein einzelnes Land alleine nicht mehr machen, weil hier die Globaleffekte zu stark sind. Hier ist einiges zu tun an Gesetzesinitiativen aus dem europäischen Raum, aber auch an Willensbildung verschiedener Staaten, hierüber nachzudenken. Deutschland ist da durchaus Vorreiter, weil es hier auch viel Know-how nach wie vor gibt und auch entsprechende Netzwerke, sodass wir schauen, und im Sanitätsdienst der Bundeswehr machen wir das auch, wo wir wehrmedizinisch relevante Themen uns angucken, stellen auch wieder eigene Arzneimittel her, sind jetzt gerade dabei am Standort Ulm, der seit jeher immer eine Betriebsstätte für Herstellung von wehrmedizinisch relevanter Arznei auch in der Vergangenheit war, das wieder zu reaktivieren und aufzubauen. Im Moment erstmal für Antitoxine, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das in einer Krisensituation auch erweitern können.
Und zur Resilienz gehört auch das Thema Autarkie. Also dass wir in Europa, was bestimmte Produkte angeht, auch autark sein müssen, unabhängig sein müssen von anderen nicht-europäischen Ländern.
Ja, in gewisser Weise schon, aber autark ist ein ziemlich breiter Begriff und ein ziemlich großer Begriff. Und man muss immer vorsichtig sein, welche Forderungen man stellt, ob man sie dann tatsächlich auch erreichen kann. Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn wir in der Lage wären, wieder bestimmte Dinge zu einem gewissen Maß zu produzieren, dass wir zumindest mal eine erste Phase gut überstehen. Und das haben wir ja jetzt auch gesehen. Die Globalisierung ermöglicht Handelswege unterschiedlicher Art. Im Prinzip befinden wir uns ja auch in einem gewissen Handelskrieg, in einem Sanktionskrieg mit Russland. Ja, es fängt zunehmend an, Wirkung zu zeigen, aber ich glaube, wir haben uns alle viel früher Effekte erhofft und zeigt, wie groß die Globalisierungseffekte dann auch in andere Richtungen sind. Insofern autark wäre wünschenswert. Ob das realistisch ist, sollen dann nochmal Spezialisten, die sich mit dem Thema sehr intensiv, sehr detailreich auseinandersetzen, nochmal bewerten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir überhaupt wieder Produktionsfähigkeiten haben, die zumindest mal bestimmte Kontingente abdecken würden und damit einen totalen Engpass vermeiden.
In welchen Feldern brauchen wir noch mehr Europa? In der Pandemie gab es ja das Leitbild von von der Leyen, die EU als Gesundheitsunion. Ist sowas auch im Bereich Resilienz, Verteidigungsfähigkeit vorstellbar?
Das ist ein schon langjähriges Projekt, die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die ja auf die 50er Jahre zurückgeht. Und immer wieder auch bestimmte Pilotprojekte hervorgebracht hat. Sehen Sie die deutsch-französische Brigade, sehen Sie die EU-Battlegroup-Idee, also die eigene europäische Verteidigungsfähigkeit als Beitrag. Ich glaube, was Europa braucht, ist, dass Europa einen wirklich wesentlichen Beitrag zum Verteidigungskollektiv der NATO beiträgt, als echte starke Säule Europa zu der transatlantischen Säule der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien etc. pp., sodass wir da wieder auf die Augenhöhe kommen. Da sind alle Nationen durchaus ordentlich unterwegs. Auch da haben wir mittlerweile mit Deutschland eine ziemliche Vorreiterrolle übernommen. Erwartet man aber auch von uns aufgrund unserer Wirtschaftskraft, aufgrund unserer geopolitischen und geografischen Lage. Und das hat der Kanzler ja nun auch in seinen Reden sehr deutlich gemacht, was da die Ambition der Bundesregierung ist. Insofern, ja, das bedarf es, aber vor allen Dingen bedarf es eines europäischen Mindsets, in die gleiche Richtung zu gehen. Und das wäre doch mal ein sehr schönes, kostenarmes oder sagen wir mal relativ günstiges Produkt, weil es rein auf geistiger und auf Willensbildung basiert, dass wir alle an ein und demselben Ziel arbeiten. Und ich glaube, das ist Aufgabe der Politik, dafür die Notwendigkeit zu schaffen, die Einsicht. Und ich glaube, da sind ja nun viele Politiker in der Europäischen Union auch unterwegs, das zu tun.
In der europäischen Hymne Beethovens 9. heißt es ja, wir kämpfen um dich, Europa.
Naja, Europa war ja schon in der Antike eine durchaus begehrenswerte Stilisierungsfigur. Warum sollte sie in der heutigen Zeit an Strahlkraft verloren haben?
Fast schon ein schönes Schlusswort, aber kurz davor, wir haben noch 2, 3 Fragen, Herr Backus. Über ein Szenario haben wir noch gar nicht gesprochen. Ein wie auch immer gearteter Frieden in Anführungszeichen beziehungsweise Waffenstillstand in der Ukraine. Viele befürchten ein Nachlassen der Anstrengungen in einem solchen Fall. Sie auch?
Die Gefahr besteht natürlich immer. Das kennen wir aus der eigenen Anstrengungsbereitschaft. Ich mache das mal an einem 400-Meter-Lauf fest. Ja, wenn wir antreten und sollen 400-Meter-Lauf leisten und dann sagt plötzlich der Lehrer, ach, heute reichen auch 200, freuen wir uns doch alle. Aber wir wissen alle, dass es viel besser wäre, die 400 zu laufen, weil sie nachhaltiger trainiert. Also insofern wird es darum gehen, klarzumachen, dass es natürlich ein Stück weit gerade aktuell um die Ukraine geht. die Ukraine aber stellvertretend für viele Dinge steht, die uns Europäern wichtig sein sollen. Das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wertebasierte Regulation zwischen Nationen, die auf friedlichem Wege Koexistenz und auch kritische Dialoge beilegt. Und insofern wäre es fatal, wenn man sagt, naja, wenn wir jetzt einen Waffenstillstand haben, dann können wir uns wieder hinlegen. Ich glaube aber, dass die Krisen der jüngeren Geschichte gezeigt haben, dass es eben damit nicht getan ist, nur mal eben ein Momentum zu bekommen, sondern ich glaube schon, dass es ziemlich nachhaltig klar geworden ist, dass es um mehr geht, als jetzt nur die Ukraine zu unterstützen, sondern dass es darum geht, wie können wir unsere Form des Lebens ideal typisch auch in die Zukunft tragen. Und da bedarf es dann halt eben einer Durchhaltefähigkeit, Resilienz, die nicht an Zeit gebunden ist, sondern die Resilienz ist eine dauerhafte Aufgabe.
Wer vom ewigen Frieden träumt, wie die Deutschen oft, der sollte sich auf einen längeren Krieg vorbereiten können.
Naja gut, das Sprichwort ist es ja, wer den Krieg vermeiden will, muss im Frieden sich dafür entsprechend wappnen, dass man den Krieg auch bestehen kann. Insofern, naja, woher kommt die Sehnsucht der Deutschen nach Frieden? Ich glaube, dass im letzten Jahrhundert hier sehr nachhaltig diese Nation erlebt hat, was es heißt, in einen totalen Krieg gezogen zu werden, der wirklich große Teile unserer Bevölkerung ausgelöscht hat und auch große Teile unseres Lebensraums zerstört hat. Und insofern halte ich das gar nicht für so illusorisch oder naiv, sondern für absolut berechtigt. Und vielleicht ist das auch eine unserer historischen Aufgaben, die wir eben genau daraus als Lehre zu ziehen haben, dafür beizutragen, in der Welt Frieden zu schaffen. Ich finde das alte Zitat von dem ehemaligen Verteidigungsminister Struck, dass die Freiheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt wird, als Allegorie darüber, dass das, was wir uns in unser Grundgesetz geschrieben haben, eben nicht nur für diesen Staatsboden gilt, sondern dass das eins der historischen Vermächtnisse ist, dazu beizutragen, unsere Möglichkeiten, die wir haben, und wir haben viele Möglichkeiten, wirtschaftlicher, kultureller, geografischer Natur einzusetzen, um zum Frieden der Völker beizutragen. Ich finde das eigentlich eine ziemlich schöne Aufgabe, die es wert ist, sich dafür einzusetzen.
Frieden in der Demokratie eigentlich, weil der Spruch von Immanuel Kant, einem großen Europäer der Aufklärung, sinngemäß heißt, Demokratien untereinander führen keinen Krieg. Also letztendlich müsste dieses Friedensprojekt ja auch ein demokratisches Projekt sein, dass es sich lohnt, auch für Demokratie zu kämpfen. Vielleicht ist das auch der Link dann zur deutschen Mentalität, die eigentlich sehr liberal, freiheitlich ist und sich auch ungern was vorschreiben lässt. Also zur Resilienz gehört letztendlich auch die Verteidigung der Demokratie.
Naja, sie setzt vor allen Dingen eine humanistische Ratio voraus. Wenn ich die nicht anwende, dann komme ich natürlich sehr schnell dazu, und das ist das Fatale an der sicherheitspolitischen Lage im Moment, dass es Nationen gibt, vornehmlich autokratischer Struktur, die glauben, dass Anwendung militärischer Macht ein legitimes politisches Instrument ist, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist das Traurige, dass wir da ein ganzes Stück weiter im vergangenen Jahrhundert waren, eben an dieser Völkerverständigung ohne kriegerische Auseinandersetzungen. Nun müssen wir eben die Realität erkennen, und vielleicht ist das halt eben auch ein Teil auf Ihre vorherige Frage, na, wenn jetzt ein Waffenstillstand in der Ukraine kommt, können wir dann unsere Anstrengungsbereitschaft wieder einstampfen? Nein, genau das nicht. Es gibt ganz klare sicherheitspolitische Analysen, die besagen, der Ukraine-Krieg ist deswegen zustande gekommen, weil Russland sich halt eben Hoffnungen ganz berechtigt ausgerechnet hat, mit einem relativ geringen Aufwand eins ihrer politischen Ziele zu erreichen. Also brauchen wir ein Gleichgewicht der Kräfte. Wir brauchen die Balance. Das betrifft halt eben nicht nur die Themen in der Juristerei oder so, sondern die betreffen viele Bereiche, dass sich eine Balance zwischen Kräften, zwischen Interessen, zwischen Möglichkeiten habe, damit die menschliche Ratio wieder in den Vordergrund trifft und dann eigentlich ganz klar zu vernunftsbegabten Ergebnissen führt, so wie Kant es halt eben auch ausgeführt hat.
Zum Schluss, Herr Backhaus, eine persönliche Frage. Was macht Ihnen am meisten Sorge, wenn Sie an die Zukunft denken?
Wissen Sie, meine Familie hat im letzten Jahrhundert den Krieg sehr intensiv erleben müssen. Ein Teil der Familie ist über die Flüchtlingstrecks aus Osteuropa rübergekommen mit Verlusten an Mensch und Material. Der andere Teil der Familie ist am Niederrhein ausgebombt und relativ in blutigen Gefechten befreit worden. Also wir haben in der Familie ein relativ klares Bild vom Krieg gehabt. Ich glaube, das ist meine größte Sorge, dass wir es nicht hinbekommen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich die sicherheitspolitische Lage wieder so zu entschärfen, dass wir wieder an den Tisch zurückkommen. Gleichermaßen muss aber eben auch alles dafür getan werden, einem Gegner, der willens ist, militärische Macht anzuwenden, auch Einhalt zu gebieten. Weil die viel größere Sorge wäre, in Unfreiheit zu leben.
Was gibt Ihnen am meisten Hoffnung, wenn Sie an die Zukunft denken?
Dass wir es gelernt haben, schon unsere Vernunft und unsere Möglichkeiten auch gezielt einzusetzen. Wenn ich schaue, wie gut wir letzten Endes mit der Corona-Pandemie in diesem Land umgegangen sind, bei all den Schwächen, die man ja im Nachgang identifizieren kann, übrigens eine sehr deutsche Tugend, alles bis ins kleinste Detail zu ziselieren und auch ja zu gucken, ob auch wirklich alles 100% perfekt gelaufen ist, anstatt einfach auch mit dem Erreichten auch seinen Frieden zu finden. Ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Und wir haben gezeigt, dass wir sehr wohl sehr eng zusammenstehen können und damit sehr resilient sein können. Und das gibt mir die Hoffnung, dass wir das hinbekommen. Und die zunehmende Diskussionsbereitschaft auch über Themen, die wir vor 10 Jahren noch ausklammern wollten. Da waren Uniformen in der Gesellschaft eher nicht so gerne gesehen. Mittlerweile kriege ich relativ viele Einladungen zu Podcasts etc. pp., wo ich durchaus auch mit meiner Fachexpertise dazu beitragen kann, dass wir meine Sorgen zerstreuen können, dass die eintreten.
Vielen Dank für dieses sehr gute, angenehme, nachdenkliche, auch zukunftsoptimistische Gespräch, Herr Backus.
Vielen Dank, Herr Dr. Detlin.